Alex hier. Wie geht's?
Absolut fantastisch. Nein, Spaß, aber ich versuche mich gerade in Toxic Positivity. Vielleicht hilft das ja. Mal schauen.
Alles stabil.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles stabil. Ich bin richtig aufgeregt. Vor mir sitzt keine geringere Leute als meine allerbeste Freundin. Melissa Erfurt. Wer nicht weiß, dass wir beste Freundinnen sind, muss sich wirklich sehr gut überlegen, welche Inhalte er oder sie konsumiert. Unabhängig von mir hat Melissa natürlich auch ein Leben. Melissa, ja gut, kaum zu glauben.
Aber nicht ohne dir. Alles durch dich erreicht. Gemeinsame Meilensteine.
Melissa Erkurt ist Bestseller-Autorin. Sie ist die beste Chefin, die man sich wünschen kann. Sie wäre die beste Alternative zu unserem Bildungsminister. Aber das sage nur ich, weil sie will nicht in die Politik. Und sie ist einfach einer der Gründe, warum ich nicht komplett die Hoffnung verliere. Ich glaube, das sage ich dir eh immer Beste. Wir nennen uns auch Beste. Das würdet ihr auch wissen, wenn ihr wüsstet.
Wo lebt ihr?
Wir sind das Duo Infernale der Wiener Medienszene. Wir sind nur low-key, aber das liegt mehr an Melissa als an mir, weil ich bin ja eh so quasi mit dem Kopf durch die Wand und die Melissa geht eher durch die Tür und klopft zuerst
an. Das hast du schön gesagt. Oder? Schön. Wie lange hast du dran gedacht über diese Metapher?
Fast so lange wie über den Rattenschanz.
Das muss ich mir merken. Ich gehe durch die Tür und du gehst durch. Ich klopfe auch, aber
ganz genau.
Darf ich reinkommen? Zweimal. Leider.
Ich bin so mit schon passen. Aber Melissa hat mir beigebracht, ich weiß nicht, woher du dieses Zitat hast, aber du hast mir beigebracht, dass es manchmal besser ist, sich nachher zu entschuldigen, als vorab etwas nicht zu machen, wenn man denkt, das darf man nicht
aus
machen.
Aus diesem Buch Feminist Fight Club.
Gemeinsam. Ja, das war für mich ja quasi das erste Buch, das meine...
Meins auch.
Ja, und du hast es mir empfohlen. Du bist ja auch der Grund, warum ich, wie mein Vater, Feministin geworden bin. Nur hast du was...
Nein.
Ja, schon. Also ich muss jetzt schon kurz sagen, bevor wir einsteigen, ein szenarischer Einstieg, okay? Melissa und ich haben uns ja bei Biber kennengelernt und wir sprechen jetzt auch mehr darüber. Aber was ich kurz vorab nehmen möchte, ist, dass Melissa die erste Person war in der Biber-Redaktion, die sich als Feministin bezeichnet hat und die angefangen hat, so Sachen zu machen, die eigentlich ein bisschen gegen die Norm sprechen. Also zum Beispiel bei E-Mails nicht, wenn du gegenüber von einer Person sitzt, ewig lang sagen, hey, hi, meine Liebe, wie geht's
könntest
dir?
Du, bitte, könntest du, bitte, entschuldige.
Ganz genau, sondern du hast einfach so gesagt, hey, keine Ahnung, hier ist das PDF-Dokument, viele Grüße.
Oder nicht mitschreiben, kannst du dich erinnern? Dass immer erwartet wurde, dass irgendeine Frau bei uns mitschreibt.
Ganz genau. Und ich finde, die Redaktion sagt das sehr gut, dass durchaus auch Frauen in Führungspositionen waren, aber die haben nur reproduziert, was schon Sache war. Für die war es nämlich nur wichtig, dass sie nicht mitschreiben müssen, aber nicht, dass eine andere Frau da mitschreiben muss. Und dadurch, dass halt Biber gegründet wurde von 3 weißen Männern in Machtpositionen, muss man auch fairerweise sagen, hat sich niemand so richtig darum bemüht und dann kamst du und für mich war es quasi direkt wie ein Wind, der mich mitgenommen hat, weil für mich von Anfang an klar war, dass du alles, was du sagst, recht hast. Ich schwöre, du bist so vorsichtig mit dem, wenn du etwas sagst.
Das ist ein unschönes Kompliment.
Alter. Aber Beste, wenn du was
ich
sagst.
Ich habe von dir noch viel mehr gelernt. Jetzt muss ich zurückgehen.
Nein, genau, man kann kein Lob annehmen. Noch. Nein, aber ich schwöre es euch. Und sie war dann wirklich die, die in der Redaktion als erste am allermeisten belächelt wurde. Wo es dann so hieß, oh ja, die Melissa ist jetzt die Strenge. Und die Melissa ist jetzt die, wo man aufpassen muss, was man sagt. Und als darf ich nicht mehr die Praktikantin bitten, dass sie was für mich ausdruckt, was für die Uni ist. Bruder, das war von Anfang an eine schlechte Idee.
Ausdrucken, der hat sich hingeschickt.
Ganz genau.
Seine Piraten, also frech, obwohl eigentlich nett, siehst du. Also auch die netten Männer kappen halt in diese...
Auch die Männer, die glauben, dass sie stabil sind, auch linke Männer sind problematisch.
Aber du hast es dann, finde ich, weitergeführt. Noch intersektionaler und einfach...
Ja.
Ich war dann so, boah, anstrengend. Ich bin wieder dafür, dass Männer zahlen und Frauen... Nein, Spaß.
Ja, du hast den Grundstein gelegt und ich bin dann wieder durch die Wand geknallt und und wir machen das jetzt so, weil es reicht. Aber Feminist Fight Club ist auch ein Buch, das ich weiterhin empfehle, weil es, glaube ich, als erstes so ist, wenn du persönlich davon betroffen bist, im beruflichen Kontext, spürst du es, glaube ich, am ehesten noch, weil du merkst dann auf einmal, hey, der verdient einfach mehr Geld, obwohl er weniger leistet.
Dass immer Frauen oder eben Personen, die nicht Männer sind, das Essen holen, das Essen bestellen. Was essen wir heute zum Mittag? Oder die Leute gehen schon so zu dir und sagen so, du warst bei uns diejenige, du musstest immer essen. Vielleicht warst du aber auch als erste hungrig, ich weiß nicht.
Ja,
aber du hast immer so dann zusammen und ich habe immer gedacht, wow, wieso macht es nie...
Ja. Mittlerweile denke ich mir aber schon, das hatte wahrscheinlich was mit meinem undiagnostizierten ADHS zu tun, dass ich nicht lange still sitzen konnte. Und mir teilweise dachte, ich muss nur kurz raus. Ja, also es ist wirklich, naja. Aber jetzt haben wir euch einen kurzen Einblick gegeben, wie das so war, wer Melissa für mich ist. Kommen wir kurz zu den 5 Fragen, die ich jeder Person stelle, okay, also jedem Special Guest. Sag mir, Melissa, über welches Thema kannst du um 3 Uhr morgens einen TED-Talk machen?
Hygienemaßnahmen.
Unerwartete Antwort. Ja.
Noch vor Corona-Pandemie. Wirklich, wenn alle so wären wie ich.
Gäbe es kein Corona?
Es gäbe keine Ausbreitung. Hygienemaßnahmen, Leute.
Es stimmt wirklich, ich hatte immer Desinfektionsmittel dabei, bevor Corona überhaupt ein Thema war.
Nicht ins Gesicht greifen. Wieso greift man sich ins Gesicht und dann wohin und dann...
Oder auch so Sachen anfassen mit ungewaschenen Händen. Machst du auch nie.
Oder in die Gegend husten, niesen.
Oh Gott, ja. Es gibt einen wirklich speziellen Ort in der Hölle für Menschen, die andere ins Gesicht niesen.
Sogar bei Kindern bin ich so.
Ja.
Du bist schon 2, ja. Lerne es in Ellbogen. Kindergarten sollte man das allen beibringen.
Ja.
In Ellbogen niesen und nicht Nase bohren.
Genauso wie bitte und danke. Ja, ja. Nase bohren ist auch leider, wenn das meine Nichte macht, bin ich auch so, I'm out. You're on your own.
Ich habe mich schon im Kindergarten, ich kann mich erinnern, eine meiner ersten Kindergartenerinnerungen, ich habe mich geekelt, wenn andere Kinder das gemacht haben. Ich war so, ja. Ich spiel da nicht mehr hin, Mama.
So, ich lerne zu Hause. Ja, genau. Hast du Deutsch beigebracht?
Ja. Ja, also Hygienemaßnahmen.
Welches Buch hat dich am meisten geprägt?
Darüber habe ich neulich viel nachgedacht. Es war in den letzten Jahren, war es von Natasha Brown, den Namen jetzt vergessen.
Zusammenkunft.
Zusammenkunft, genau, danke.
Melissa hat das Buch wirklich, ich weiß nicht, wie vielen Leuten empfohlen. Sie hat es mir empfohlen und ich habe sicher 10 anderen empfohlen.
Ich auch, irgendwie 50 anderen.
Es ist ein Wahnsinn, wie sehr es widerspiegelt.
Ja.
Was es eigentlich bedeutet, so quasi diese, wie sagt man,
Aufstieg.
Aufstieg zu schaffen, genau. Und welche Konsequenzen es trotzdem mit sich trägt.
Und ich mag es auch, ich habe es auch Leuten empfohlen, die nicht lesen, die haben es geliebt. Ich mag, weil es ist einfach so prägnant, so kurz, nicht unnötig, irgendwie stilistisch übertrieben. Ja. Es bringt so auf den Punkt.
Ja. Ich will auch, dass du das denkst, wenn ich ein Buch schreibe. Ich bringe es auf den Punkt.
Ich weiß, ich sag's dir doch jetzt schon bei deinen Steady-Kolumnen.
Ja, aber Buch ist andere.
Habt ihr alle auf Steady Alexandra Stanic geschrieben?
Mache ich eigentlich nur Werbung füreinander.
Nein, ich habe sogar ein Abo, obwohl ich die Texte auch so lesen will. Meine Schwester, meine Mutter, alle lesen mit, alle lieben es. Wann kommt die nächste?
Immer am letzten Sonntag des Monats. Ich liebe Deadlines, die sehr kurz.
Ja, genau, am letzten Sonntag.
Okay, Beste, was ist deine Lieblingsnachspeise?
Oha, ich habe so eine Phase immer, wo jetzt gerade habe ich eine, würde ich sagen, so Nussschneckenphase von Melon Coffee. Wieder Nussschnecken.
Das die hast du mir empfohlen, die sind wirklich sehr gut.
Unbezahlte Werbung.
Dein aktueller Hot Take?
Sollte.
Ganz ehrlich.
Sollst du mir schicken müssen, was ist das? Ich muss autorisieren, Sachen freigeben.
Was ist das? Das hat sich Sarah überlegt und ich fand das richtig gut.
Das ist richtig cool.
Ja.
Oh Gott. Man kann eine erwachsene Frau werden, ohne seinen Körper zu hassen.
Oha.
Oder jemals gehasst zu haben. Trotz, dass ich auch diese ganzen Werbeideale, Influencerinnen und so weiter sehe, macht das wirklich nichts mit mir. Du weißt das.
Mhm.
Und das habe ich meiner Familie zu verdanken. Meine Mama, alle in meinem Umfeld haben nie Körper kommentiert, weder positiv noch negativ. Noch nie jemanden gesagt, oh, du hast abgenommen, du hast zugenommen. Sich selber nicht kommentiert, meine nicht kommentiert, mein Essverhalten nicht kommentiert. Und erst durch Instagram habe ich gesehen, dass das nicht üblich ist, dass ich voll das Privileg da habe. Und klar sehe ich jetzt auch all diese Bilder und habe diesen Algorithmus als Macht. Nichts mit mir. Ich habe noch nie eine Diät gemacht. Ich schaue in den Spiegel und denke mir, Fisch.
Geile.
Nein, ich denke wirklich gar nichts. Das ist, was ich meine. Oder wenn ich ein Foto von mir sehe und ich gefalle mir nicht drauf, denke ich mir eher, ja, schlechter Fotograf. Weißt du, was ich meine?
Schuld genau. Gebührt.
Nein, aber so. Es spielt einfach, Aussehen hat bei uns daheim keine Rolle gespielt.
Ja, das ist das so... Ich check's nicht, wie das geht. Ich kenne deine Mutter und deine Familie ganz gut. Aber ich verstehe einfach nicht, wie sie sich dem entziehen konnten. Wie geht das, dass man wirklich vor allem, let's be real, die Ex-You-Community, also da wird das Erste, was kommentiert wird, ist, wie jemand aussieht. Also entweder bist du zu dick oder du bist zu dünn. Also entweder bist du zu dünn und siehst krank aus oder du bist zu dick und siehst faul aus.
Ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich natürlich enorm schönes Aussehen habe, enorm schönen Körper, aber durch Instagram auch gelernt habe, dass das auch andere Personen nicht schützt davor. Also es gibt ja noch viel enorm schönere und die strugglen.
Und als du mir mal gesagt hast, Melissa, du hast erst kapiert oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich jeden Tag Croissant esse in der Früh, mhm. als jemand meinte, und ich gönne mir jetzt ein Croissant ja. und fühle mich nicht schlecht deswegen.
Genau, Cheat Day. Oh. Ich dachte, das ist nicht gesund, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich esse das halt gern jeden ja. Tag zum Frühstück.
Ich lieb's.
Meine Blutwerte passen, so, weißt du, also so.
Okay, Beste, wenn du nur noch ein Outfit tragen könntest, welches?
Also, was viele nicht über mich wissen, ist, dass Mode gar keine Rolle in meinem Leben spielt. Das ist einfach so die, ein Outfit, was, glaube ich, halt einfach, wo ich weiß, das kann ich auch in 20 Jahren tragen.
Ja. Sie hat auch tatsächlich Kleidung, die wirklich vor ja. 10 Jahren bei H&M irgendwie, unbezahlte Werbung. Ja. Natürlich, wir wussten es ja. nicht besser, glauben noch immer, dass Fair Fashion für viele nicht bezahlbar ja. ist und nicht leistbar. Mhm. Und Melissa ist aber einfach so Zero Waste seine Mutter, mhm. weil sie einfach
unabsichtlich
viel Kleidung, jetzt wieder modern ist,
ja.
von damals noch hat.
Stimmt.
Ja. ja, okay, das waren die 5 Fragen, wir haben eh nur 20 Minuten dafür gebraucht.
Hoffentlich kennt sich nicht keiner von diesen Hotdog. Ich meine, es ist eigentlich nur ein Appell, wenn man Kinder hat oder aufwächst mit jungen Menschen, dass man deren Körper nicht kommentiert und seinen eigenen auch nicht, weil die ja. Kinder kriegen das mit.
Ganz genau.
Das will ich eigentlich damit sagen. Man braucht ein schlechtes Gewissen haben, wenn es euch anders geht.
Ich finde es sehr selbstermächtigend und als jemand, der eh selber die ganze Zeit struggelt. Es gibt eine Situation, an die ich immer denke in Hamburg. Weißt du, welche ich meine?
Mit der Hose, gell?
Mit der Hose. Hey Leute, ich erzähle euch das jetzt. Es ist eigentlich urintim. Ich habe es jetzt nicht auf meiner Liste, also darüber reden, aber YOLO. Folgendes. Wir waren in Hamburg, ein Besties-Trip, wie man das so macht. Meine Perle, Melissa, hat gesagt, ich soll ihre Hose anziehen. Und ich so, Bester, die passt mir nicht. Mhm. Also ich war schon innerlich getriggert, weil ich mir dachte, ich will mir nicht mehr vorstellen, wie ich die Hose anziehe und sie passt mir nicht. Ich habe mich nicht dafür geschämt, dass ich nicht reinpasse, sondern dass du ein anderes Bild von meinem Körper hattest. Ah, das war, wo die Scham okay. lag. Das ist
so weit kann ich gar nicht denken. Ich hätte das vielleicht auch gar nicht anbieten sollen.
Nein. Denn was passiert ist in diesem Moment, war ein Befreiungsakt, weil sie meinte, Beste, bitte vertrau mir, zieh die Hose an.
Ja.
Ich zieh die Hose an, sie passt mir natürlich. Ja. Also sie sah natürlich anders aus als bei Melissa, was ganz normal ist, weil wir einfach verschiedene Körper haben. Aber sie hat gepasst. Und ich bin vor diesem Spiel gestanden in dieser random Annalena-Wohnung in Hamburg.
Die uns dann so geschrieben hat, ob wir gestohlen haben. Ja. Irgendwas von ihr.
Ladekabel oder Bettwäsche, irgendwie sowas. Ich war so, also, sorry.
Freche.
Richtig frech. Und haben mir diese Hose angesehen und dachte mir so, ich habe wirklich ein gestörtes Bild von mir selbst. Also völlig verzerrt. Und da, glaube ich, begann der Weg, den ich gegangen bin und dieses Loslassen von gewissen Ideen, auch wenn ich nicht ganz befreit davon bin. Und du hast mir auf diesem Chip auch gesagt, wenn du nicht für dich aufhörst, deine Arme zu bewerten in diesem Fall, dann mach's für mich oder mach's für andere, weil das ist ansteckend. Das heißt, du hast es nicht erst jetzt gesagt mit Instagram, du hast es schon vor...
Ich habe dich gegilt-trippt. Oh mein Gott, wieso erzählst du dir das nächstes Thema?
Nein! Sie hat appelliert, sie wusste, womit sie mich bekommt.
Wenn man jemanden gut kennt, will ich jetzt nicht zu fremden Leuten. Ihr seid nicht gemeint.
Beste, jetzt erzähl mal, wie haben wir uns kennengelernt?
Über Viva.
Ja, aber erzähl, wie war das erste
Treffen? Du kamst rein, mit deiner, wie eine Sonne hast du ausgeschaut, mit diesen lockigen Haaren. Was machst du eigentlich für diese Locken? Verratete Leute!
Gatekeeper!
Das ist mein Hot-Take. Leute, die so Sachen verheimlichen und nicht sagen wollen.
Ja, das ist
das sind die schlimmsten
das Leute. Allerschlimmste, das stimmt wirklich.
Familienrezept. Was kann da schon drinnen sein, bitte?
Ich dachte, unser erstes Treffen war auf der Mahü.
Ne, Treffen. Zu zweit, aber wie
wir haben zuerst, wir waren zuerst Online-Friends.
Online schon? Ja. Und dann bei Bibi bei einer Sitzung und dann hast du mich gefragt und das war... Beste, was mir jemals passiert ist. Irgendwann hast du mich so dann gefragt, ja, sehen wir uns jetzt nur quartalsweise, oder? Kann das eine Freundschaft? Und ich bin so ein Mensch, mir muss man das so sagen, weil ich mich einfach nur nicht traue. Ich denke so, wieso sollte sich jemand betreffen? Wieso sollte jemand mit Freund sein wollen? Und du hast mir das so, das fiel mir dann so leicht. Und seitdem sind wir Freundinnen.
Ja, ich glaube, das war für uns... Also das war die Dynamik, die dann funktioniert hat. Ich wusste, du brauchst so jemanden, der sagt so, Alter, was ist?
Und ich will es aber unbedingt. Ja, ich will nur nicht aufdringlich sein.
Was eher absurd ist. Aber stimmt, das war so, dass ich dich gefragt habe, und dann waren wir in dieser einen Pizzeria. Irgendwo in diesem einen, so kleinen Mall. Ja, genau.
Gibt's das noch?
Ich glaube nicht.
Auf der Mahü? Ich glaube auch nicht.
Schon sehr lange her. Aber ich weiß noch, wie ich dich gesehen habe. Also ich war ein bisschen spät dran und du warst so, keine Ahnung, 50 Meter vor mir. Und ich dachte mir so, okay, ich will wirklich mit dir befreundet sein. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich kann nicht too much sein. Aber ich glaube, was für uns funktioniert war, dass ich halt ein bisschen weniger schüchtern war. Und ich glaube, die ersten Jahre unserer Freundschaft, wir waren ja nicht gleich beste Freunde, wir haben uns Zeit gelassen, so wie ich das auch für richtig halte, war es so, dass wir uns irgendwann ausgemacht haben, ich weiß nicht, wann das war, wir waren schon comfortable with each other, aber es war quasi so, dass immer ich frage, ob wir uns sehen und du dafür immer ja sagst.
Genau. Ich habe Sachen verschoben dann. Ja, also ich habe dich, finde ich auch gut, priorisiert. Ja. Vor Männer oder Dates oder so. Habe ich auch schon verschoben, weil ich das weiß.
Ich wusste das gar nicht. Ich habe es angenommen, wenn du immer Ja sagst, kann es nicht jedes Mal so sein, dass du nichts vorhast. Ja. Und das war aber eine Dynamik, die gut funktioniert hat, bis ich dann immer meinte, okay, jetzt musst du auch sagen, mach mal was.
Und
jetzt,
das ging dann auch
gut, Das ging dann. Ja, ja, ja. Wir hatten genug Zeit.
Finde ich gut
dazu. Ich glaube auch, ja.
Wir das sollten ist eine Folge sehen. Über uns, über unsere Freundschaft.
Ich dachte, es wird genau das. Und ich sag dir was, das sind die Podcasts, wo ich am ehesten zuhöre, wenn Leute einfach so erzählen, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, dass jemand so sagt, das sind die drei Gründe, warum du Journalistin werden solltest.
Vor allem, also, man kennt so Kennenlerngeschichten von irgendwelchen Paaren, auch in- und auswendig, fragt uns jemals, ganz wer.
Ganz genau.
Wann wusstet ihr, ihr seid füreinander Seelenverwandte?
Ja.
Niemand, das jetzt
niemand.
So frech. Unsere Geschichte sollte Mut machen. Es gibt die eine Person für einen, mit der man alt wird.
Für mich ist es schon so, es ist auch lustig, wir sitzen gerade in meinem Arbeitszimmer sozusagen und links von mir, also rechts von Melissa, ist ein Biber-Magazin-Cover, das sie mir am windigsten Tag, als wir uns getroffen haben, mitgenommen hat und so war ich sehr beste und es war urwindig.
Das steht doch. Es war 200 Gramm, was ist das?
Aber das habe ich bekommen, nachdem Biber zugemacht hat. Biber war ein Wiener Stadtmagazin, wo wir uns eben kennengelernt haben. Wisst ihr, was auch eine Dynamik von Melissa und von mir ist? Dass ich viel länger wütend bin auf Leute, die scheiße zu ihr waren, als Melissa wütend ist.
Stimmt, das
du vergisst.
Auch so. Ich vergesse.
Das ist leider mein Toxic Trait, dass ich sehr nachtragend bin.
Du bist einfach beschützerisch.
Ja, ich bin schon ein bisschen Beschützerinstinkt, weil ich das manchmal scheiße finde, wie Leute einfach Menschen behandeln, die vielleicht nicht so in den Konflikt reingehen können wie sie. Also ich bin ja keine konfliktscheue Person. Ich würde sagen, du bist definitiv eher harmoniebedürftig als ich. Also ich denke so, ja, manchmal muss es einfach unbequem werden. Und ich weiß aber, das resultiert auch natürlich aus, wie wir sozialisiert wurden, wie wir aufgewachsen sind. Also ich tue jetzt nicht so, als ob ich die Mutige wäre. Ich hatte schon auch gewisse Privilegien. Aber Biber war schon eine große, große Sache für uns und ein großer Meilenstein, oder?
Ja.
Ich war ursaid, als ich gegangen bin und ich kann jetzt wirklich auspacken, jetzt ist es ja egal, wo die uns geschlossen
nach ist. Nach uns die Sinnflut. Ist es geschlossen? Man weiß es nicht.
Ja. Ah ja, warte mal kurz. Ah ja, stimmt.
Ich habe keine Ahnung.
Naja, schau mal, also ich gehe jetzt von den News aus, die ich auf Instagram von Biber selbst gesehen habe. Ja. Wenn da jetzt in einem Jahr doch was rauskommt, naja, gut. Aber es gab schon so ein paar Sachen bei Biber, die mich sehr geprägt haben. Unter anderem habe ich jetzt deswegen beschlossen, okay, jetzt ist das keine Beziehung mehr zu Biber, weil ein paar Sachen passiert sind, die ich nicht okay fand. Und eine Sache werde ich nie vergessen, das erzähle ich auch schon in Workshops. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Ich wollte von dem ehemaligen, also von meinem ehemaligen Chef, 100 Euro netto Gehaltserhöhung. 100 Euro netto, nachdem ich quasi 4 Jobs in einem geschmissen habe und wirklich eine der bekanntesten Personen neben Melissa war, die bei Biber gearbeitet hat zu dieser Zeit. Das ist einfach so. Und ich wollte 100 Euro netto mehr. Und Simon meinte, also mein ehemaliger Chef, liebe Grüße, nein, das geht nicht. Das war der Moment, wo ich beschlossen habe, ich kann Biber nicht mehr als etwas mehr interpretieren als einen Job. Und meine Emanzipation begann damit. Und dann habe ich zu Weiß gewechselt, nachdem ich eigentlich in Bildungskarenz gehen wollte. Und Weiß hat mir einfach das Zehnfache von dem gezahlt, was ich verlangt habe, mehr. Also ich habe einfach fast 1.000 Euro netto mehr verdient bei Weiß. Mit einem Schlag. Und das war der Moment, in dem ich begriffen habe, jetzt habe ich den Sprung aus, ich bin noch immer so on the edge of precair zu, jetzt bin ich mal kurz nicht mehr in prekären Umständen tätig. Und das habe ich Biber schon übel genommen, aber ich konnte es noch irgendwie verzeihen, weil ich wusste, wir haben wenig Budget. Aber eine andere Sache, und darüber sprichst du in einem Newsletter, was so mit der Chefredaktion passiert ist. Und vielleicht bist du es leid, aber ich wollte jetzt kurz doch mit dir darüber reden, ob du bei Alles Stabil nochmal so ein bisschen eine Perspektive geben kannst, was eigentlich genau bei Chefredaktion passiert ist und wieso ihr eigentlich so notgedrungen in der Situation wart, Abos jetzt unbedingt zu brauchen, um zu überleben.
Ja, also ich habe vor 3 Jahren die Chefredaktion für den Biber Verlag gegründet, wirklich von Namen, Redaktion, alles, du warst ja live dabei, selber überlegt, mit dir in Absprache immer, obwohl du da gar nichts eigentlich zu tun hast. Aber halt als meine Bestie.
Das macht man so als Bestie. Jeden Text, den ich schreibe, hat Melissa zuerst gelesen.
Und dann lief das eigentlich ganz gut. Wir machen Journalismus auf Social Media, Instagram und TikTok für die Generation Z, von der Generation Z. Eigentlich das, was halt alle machen wollen, was die Zukunft von Journalismus ist, muss man halt ehrlich sein. Auf Social Media, Storytelling, Journalistisches, das sind halt die jungen Menschen. Und das lief eigentlich sehr gut, also sowohl von den Followern, Klicks, als auch irgendwie von der Finanzierung her. Man muss auch sozusagen, ein Online-Medium kostet auch nicht viel. Biber hatte immer dieses Printprodukt, was auf Migranten spezialisiert war quasi. Das war die Zielgruppe und unsere Zielgruppe ist viel weiter gefasst und kein Printprodukt. Und irgendwie aber dadurch, dass wir in einem Verlag waren, hat das halt zusammengehört wirtschaftlich. Redaktionell waren wir getrennt. Und dann war Biber aber langsam durch diesen ganzen, es war teurer mit den Produktionskosten und so weiter, eben wir sind ja gerade alle in einer Medienkrise, der Journalismus in der Krise, hat sie es auch getroffen mit der Teuerung und sie haben dann so ein Krisengespräch mit uns allen gemacht, so ja, bei Biber müssen da Veränderungen stattfinden, aber es wurde der Chefredaktion uns versichert, ihr seid nicht betroffen. Im Gegenteil, eigentlich, ihr seid die Zukunft. Wir wollen in Zukunft, dass wir stärker den Fokus haben auf die Chefredaktion als Verlag.
Als Zugpferd von
eigentlich, genau, als Zugpferd, ja, genau. Also es wurde uns wirklich 3 Wochen, exakt bevor wir gekündigt wurden, alle so versichert. Und man muss sich vorstellen, vielleicht hatten manche schon ein Jobangebot, wo sie Nein gesagt haben, weil sie sich gedacht haben, ah, okay, es geht eh weiter, ja, weil wir sind alle loyal, wir lieben die Chefredaktion, ja, alle, die Teil davon sind. Und auch die Biber-Personen, ja, haben Biber geliebt, ja. Und dann war aber 3 Wochen später plötzlich, das war einer der surrealsten Tage in meinem Leben. Du weißt, mein Leben war alles andere als Zuckerschlecken, aber es war so eine ganz seltsame Sache. Ich komme in die Redaktion und sehe so 2 Frauen, schauen sich um. Und ich denke, wir haben noch diese Sicherheitstür. Das ist so, nach so einem Terroranschlag auf einem französischen Magazin mussten dann auch andere Magazine so eine Sicherheitstür haben. Und diese Frauen standen da drin, haben sich umgeschaut, wirklich so fast schon ausgemessen, die Räume. Und ich war so, was machen sie hier? Na, wir ziehen hier ein. Und ich war so, wie, was? Na ja, habt ihr gekündigt. Und dann habe ich schon gewusst, oh je. Mhm. Und dann wurde ein Meeting angesetzt für den nächsten Tag. Und da waren wir schon klar, aber wir wollten es nicht glauben. Wir haben damals dann den Geschäftsführer angerufen und haben erzählt, das sind 2 Frauen da, was ist los? Und er hat uns damals gesagt, er wollte halt nicht die News droppen. Er hat nichts gesagt. Oh. Naja, verstehe ich auch irgendwie, ja, du willst es nicht am Telefon sagen, ja, aber er hat gesagt, na, muss irgendwie ein Missverständnis sein oder so. Aber mir war schon irgendwie klar, ne, man sieht, man hört, wenn Leute irgendwie nicht die Wahrheit sagen. Ja. Und am nächsten Tag wurde uns gesagt, der Verlag wird eingestellt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht könnt ihr die Chefredaktion übernehmen, aber unter gewissen Bedingungen, die ich damals sehr, also ich darf jetzt nicht drüber reden, ich habe das ja unterschrieben.
Darfst du nicht drüber reden?
Ne, man darf nicht, wie die Übernahme funktioniert. Wow. Es war jetzt nicht schön, aber lustigerweise haben sie es ganz anders in Erinnerung. Ich glaube, wenn du jetzt diese Männer hier hättest, die würden dir sagen, naja, also wir haben dir das gegeben und wir hätten das auch, und es stimmt alles auf einer wirtschaftlich-juristischen Sache, aber du kennst ja, dass ich diese Personen ja kenne, wie du, seit ich 19 bin, dass da so viel mitschwingt, ja, dass man sich vertraut, dass man viel, wir haben ja alle unsere Familien aufs Cover quasi schon gehaut oder so, also wir haben ja alle irgendwie
mitgewirkt, dass wie Biber so bestehen und bleibt, und die Chefredaktion ist wirklich ein Produkt zu 100% von dir. Nicht zuletzt deswegen, weil du ja schon damals den Schüler-Biber gestartet hast, weil du ja diese ganzen Programme eigentlich geleitet und initiiert hast. Alles, was mit Schule und Biber zu tun hatte, warst immer du. Ja. Schenkst du mir etwas, was schon mir gehört?
Und es war auch kein Geschenk. Also, so viel kann ich auch verraten.
Ganz genau.
Aber ich glaube, so wirtschaftlich so sind alle so, ist ja alles also fair und so gelaufen, aber halt menschliche Komponente war schwierig. Und dann waren wir natürlich auf uns allein gestellt. Wir haben nicht viele Steady-Abos gehabt. Die Leute haben, glaube ich, das Gefühl, weil wir auf Insta sind, auf TikTok, das ist eh gratis, wieso muss ich zahlen? Viele Menschen, glaube ich, verstehe ich auch, haben auch nicht das Geld oder geben eher Prioritäten woanders aus. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, wir kriegen auch keine Förderung, weil jetzt sind wir ein neu gegründetes Medium, wo es uns seit 3 Jahren gibt. Ja? Wir sind neu, wir können jetzt auch nicht diese Angestelltenanzahl direkt haben, die man braucht für gewisse Förderungen. Wir brauchen eigentlich Abos und ihr kriegt ja auch was dafür. Es war jetzt keine Helft-uns-Kampagne, sondern das ist mir schon wichtig, dass Leute verstehen, na, es war eine zahlt für unsere Arbeit, so wie es eigentlich fair gewesen wäre, wenn es von Anfang an gewesen wäre.
Genau.
Weil man muss dazu schon sagen, der Journalismus wird sich sonst nicht finanzieren können, ohne Menschen, die dafür zahlen. Ja? Ja. Ich finde auch Paywalls manchmal nervig und so. Aber so machen, es ist halt ein Job, du kannst auch nirgends hingehen und irgendwas gratis kriegen. Und das war so eine schöne Solidaritätswelle von den Leuten, die dir folgen. Du kennst es ja selber, es sind so viele, dir folgen ja noch mehr Leute, irgendwie so 50.000 Leute, und du hast aber keine Gesichter dahinter. Und dann schreiben sie dir und schreiben, natürlich schließe ich ein Abo ab. Und hätte ich das... Und keine Ahnung, manche haben geschrieben, oh, wieso habe ich nicht schon vorher dran gedacht? Ja. Also es war ja gar keine, niemand hat böswillig nicht für uns gezahlt, sondern ich verstehe es voll, wenn man nicht so aufwächst mit Eltern, die 15 Abos haben, ja, und das ist unsere Zielgruppe meistens nicht, ja, das sind ganz so wie wir, eher Leute, die nicht mit Journalismus aufwachsen, und das war so schön zu sehen. Also es hatte dann doch ein Happy End, ich hoffe, ich klopfe auf Holz. Das ist jetzt erst 2 Monate her. Wir haben ja, eine große Solidaritätswelle erfahren. Auch dank so Leute wie dir, die uns geteilt haben. Ja. Crystal Clear, die Christiana, Daria und so weiter. Also da hast du gesehen, auch so spannend, wie viel mehr Reichweite ihr habt. Also zum Beispiel, wenn ein Medium über uns berichtet hat, dass wir jetzt eine Abo-Kampagne haben, hat uns das eigentlich nicht viel gebracht. Wow. Leider, ich freue mich natürlich trotzdem, wenn Journalistenkollegen natürlich an uns denken. Aber das war dann eher so gemeine Kommentare im Standardforum, bringt ihr das ein.
Oh mein Gott.
Aber bei euch, da hat man gemerkt, wie viel Reichweite Content-Creator halt wirklich mittlerweile haben und dass ihr genauso wichtig seid wie ein Medium für diese Zielgruppe.
Ja,
also deswegen, voll. Und dann Leute, die sagen, Journalismus auf Social Media, Journalistin auf Social Media, das ist kein Journalismus. Die haben nichts verstanden.
Gar
die
nichts.
Die haben nichts verstanden. Die Aufgabe von Journalismus ist, alle Menschen zu erreichen. Ja. Wir sind alle Menschen. Ja,
ganz auch genau. Menschen erreichen, Menschen aufklären. Weißt du was? Weißt du, ich sag so, als ob du es nicht wüsstest, wie viele Menschen sich wegen mir outen. Gut so. Ich traue mich wirklich wetten, dass diese Bewusstseinsschaffung einfach nicht aufgegriffen wird von Medien und dass man zwar jetzt im Juni zum Beispiel sich denkt, ja, reden wir kurz über queere Leute oder keine Ahnung, wenn als BLM war, haben halt alle darüber gesprochen, wie rassistisch Österreich ist, aber in Wahrheit tut sich sehr wenig was und die Medienwelt spiegelt nicht wieder, wie die Gesellschaft aussieht.
6%, sage ich nur, Studie 2021, 6% der JournalistInnen in Österreich hat einen nicht deutschsprachigen Migrationshintergrund und jeder zweite Wiener. Ja. Also so, wie sollen diese Menschen die Lebenswelt abbilden? Und Diversität ist ja viel größer als nur Migrationshintergrund.
Ja, genau.
Davon brauchen wir gar nicht erst anfangen.
Ganz genau,
andere
ja.
Diskriminierungsmerkmale, wie die vorkommen.
Ja, aber kann sich ja jeder mal fragen, warum ich als freie Journalistin arbeite oder warum ich mir Geld auch mit Content Creation verdiene. Ich möchte nicht für ein anderes Medium in Österreich arbeiten zurzeit. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wo. Es gibt zwar ein paar, wo ich mir denke, mit denen könnte ich zusammenarbeiten auf einer Augenhöhebasis, aber dass ich in einem Angestelltenverhältnis jetzt bin und sage, passt, ich habe jetzt einen Chef über mir, der mir dann sagt, ich darf nicht, I don't know, Schwabo sagen, wenn ich eine Pointe mache und versuche, lustig zu sein. Oder ich kann nicht Allmann sagen, ist jetzt wieder out, aber das war ein Thema bei einem meiner Arbeitgeber, dass ich Allmann nicht sagen soll. Wie peinlich. Es war damals wirklich Peak of, dass man einfach Allmann sagt.
Weil das diskriminierend ist.
Ja.
Okay.
Peak. Da war ich echt so, I need to be out of here. Und ich glaube, die allerwenigsten verstehen, ich gebe die ganze Zeit irgendwelche Workshops, wie man irgendwie junge Menschen erreicht oder ich arbeite mit jungen Menschen. Es gibt diese Interessierten. Aber ich glaube, Medien schaffen einfach kein Umfeld, in denen die Leute arbeiten wollen. Und da meine ich jetzt nicht mal nur so, dass niemand mehr 40 Stunden arbeiten möchte, sondern ich meine damit, dass du dich nirgends hinsetzen kannst, ohne damit zurecht, ohne dass irgendwer zumindest ein unangenehmes oder unangebrachtes Kommentar schiebt.
Das Schlimmste ist, dass Journalistinnen sich so häufig für so aufgeklärt und weltoffen halten, dass sie das gar nicht verstehen und sich auf den Schlips getreten fühlen. Weil Journalistinnen sind gewohnt, dass sie andere kritisieren. Aber wer kritisiert sie? Ja? Moment, das stimmt ja gar nicht. Und da ist es viel schlimmer. Und es ist so schwierig. Und in dieser Studie, was ich erschreckend fand, gar nicht diese 6% nur, sondern dass rauskam, dass die ChefredakteurInnen gar nicht bemüht sind, das zu ändern. Also das ist gar kein Anliegen.
Ja.
Und ich glaube das mittlerweile auch.
Ja.
Und ich rede uns den Mund fusselig über das Thema. Nicht nur wir. Ich möchte jetzt
keinen
anderen Namen nennen. Ich finde nicht, ob die Leute, vielleicht wollen Leute gar nicht mehr assoziiert werden. So viele JournalistInnen mit Migrationshintergrund haben so viele Jahre, Jahrzehnte darauf aufmerksam gemacht. Es ändert sich nichts. Jeder weiß, was es bräuchte. Aber die Leute haben, glaube ich, auch so Angst, weil mehr Diversität heißt mehr Konflikte. Ne? So, ja. Wir haben gar keine Lust.
Wir haben schon keine Ressourcen.
Genau,
dann muss ich auch noch schauen.
Mediator und Sensitive Workshop, mein Gott und so. Also Diversität heißt mittlerweile mehr Frauen.
Ich werde nie vergessen, dass ich auf einem Panel war, okay? Von einer Agentur organisiert. Die Diskussion war interessant, keine Ahnung, hat gepasst. Und danach kommt der Agenturchef zu mir und sagt so, ja du Alex, also ich wollte jetzt schon so quasi sagen, ich paraphrase, bei uns wird Diversität großgeschrieben. Ich so, ach so, wirklich? Er so, ja, bei uns sind 50% Frauen. Und ich so, wie schaut's aus mit den migrantischen Personen und wie viele von den Frauen sind in Machtpositionen und wie viele migrantische Personen sind auch fix angestellt und auch in Machtpositionen. Und da hat er erst einmal geschaut und meinte so, naja, also bei Migrantinnen ist es ein bisschen schwierig. Ich so, du brauchst mit mir nicht über Diversität reden. Bitte, rede nicht über, ich pack das Wort, ganz grundsätzlich packe ich es nicht. Aber wenn dann noch jemand kommt und mir sagt, ja, also wir sind divers, weil wir haben 50% Frauen, das sind dann auch noch alles straighte Frauen, also cis-het-Frauen. Also da bin ich wirklich kurz davor, den Verstand zu verlieren. Also dass man das nicht begriffen hat und dass aber die wenigsten Medien das auf die Reihe bekommen, ist wirklich ein Armutszeugnis. Aber ich will jetzt natürlich auch anmerken, dass ich sehr wohl auch auf dieser Intersektion sozusagen anerkenne, dass es unfassbar schwierig ist, als Frau im Journalismus zu arbeiten. Ja? Also allein, wenn man sich Föderl Schmidt anschaut, was da passiert ist, diese Plagiatsvorwürfe, die jetzt quasi abgewiesen wurden, was was die anrichten, welche Konsequenzen das hat, was für Existenzen da ruiniert werden. Also da läuft mir wirklich die Gänsehaut über den ganzen Körper, weil ich einfach so gut nachvollziehen kann, wie es ihr gegangen sein muss. Und sie ist eine österreichische Frau im Wohlstand, in einer Machtposition. Ich habe damals ein Praktikum bei ihr gemacht beim Standard und ich war so beeindruckt davon. Ich schwöre, sie hat sich hingesetzt an die Spitze dieses Tisches, dieses runden Tisches, und alle haben quasi irgendwie mit ihr gesprochen. Keiner war beängstigt, aber jeder wusste, okay, ich muss liefern. Und ich habe sie so respektiert dafür. Und dann so viele Jahre später diese News zu lesen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Beste. Das war für mich so ein einschneidendes Erleben, dass ich das gesehen habe und gelesen habe. Ich war so schockiert.
Generell Hass im Netz trifft noch immer.
Ja.
Weiblich gelesen, ist so ein Wort, das sagt, wird auch kritisiert.
Naja, aber weiblich gelesene Personen ist halt nicht untreffend, weil sobald ein Mann jemanden weiblich liest, ist da eine andere Verachtung da.
Ja, wir diskutieren immer über die Chefredaktion, haben wir neulich gelesen, darüber, über diesen bösen Begriff diskutiert, sind nicht auf den Konsens gekommen, welchen Kontext, es ist ein bisschen kontextabhängig.
Ja, finde ich auch.
Aber in dem Fall, ich kenne das von dir, wie viel hast du abkriegst, wenn du irgendwo bist, bei mir auch. Und die Leute sind dann immer so... Also wir fragen immer junge Frauen mit Migrationshintergrund an, aber die sagen dann ab und ich denke mir so, naja, weil die Räume nicht geschaffen werden, wo man sicher sein kann. Wenn mir dann jemand Hassnachrichten auch noch weiterleitet von der Redaktion.
Das ist wirklich Next Level.
Und ich soll antworten darauf.
Nein.
Das sind Leute, die nicht verstehen, dass man das ja in Fülle bekommt. Ich habe mal in einer Kolumne geschrieben, dass ich nicht Männer hasse, weil das wird mir auch vorgeworfen, sondern Angst habe vor Männern. Ja. Und wir haben Leute geschrieben, geh bitte, wieso hast du Angst vor Männern? Und ich will, wisst ihr, was für Nachrichten man kriegt? Boah. Wisst ihr, was für Nachrichten man kriegt als Person in der Öffentlichkeit? Also ich würde schon sagen, dass wir in der Öffentlichkeit stehen.
Also Entschuldigung,
in Wien ist recht klein und in unserer Branche auch und jeder kennt jeden irgendwie. Und man kriegt solche Nachrichten und es ist so beängstigend. Ja. Und ich habe schon gemerkt, dass ich mich zurückgezogen habe.
Ich habe es auch gemerkt. Du auch,
würde ich sagen.
Also ich habe mich zurückgezogen?
Ja.
Echt?
Ja, im Sinne von, früher haben sich Menschen gefreut, wenn sie eingeladen wurden.
Ach so, das stimmt.
Diskussion oder Fernsehen.
Das stimmt.
Und mein erster Gedanke ist jetzt so, was bringt es mir eigentlich, außer Hass?
Ja.
Und ich weiß, es ist schlecht, weil dann ziehen sich die Leute zurück. Aber ich denke mir so, ist es das wert, dass ich dann diese gemeinen, boshaften, teilweise gefährlichen, also ich habe eine Ex-Liste zu Hause, kennst du es ja, wo Accounts oben stehen, wo ich mir was passiert, ich die notiert habe, dass Leute wissen, die Leute könnten was damit zu tun haben.
Das ist so beängstigend.
Und ich denke mir so, das ist eigentlich nicht normal.
Es ist nicht normal, aber wer ist die einzige Politikerin, die 24/7 Polizeischutz gebraucht hat? Alma Sadic.
Ja.
Während Van der Bellen mit der U3 fahrt auf Chilik. Also nichts gegen ihn, ich mag ihn eh.
Legende,
aber er muss keinen Polizeischutz bekommen, weil er keine migrantische, muslimische Frau ist. Auch wenn sie sagt, sie ist keine praktizierende Muslime. Es ist wurscht.
Es ist egal.
Es reicht schon, dass sie das Itch am Namen hat. Aber on top of it ist ja noch Bosniakin. Was traut sie sich eigentlich, dass sie unsere Justizministerin ist?
Jüngste Justizministerin, aber das hat keine Rolle gespielt.
Genau, sie ist die erste mit Fluchtgeschichte. Ja, das war die Story. Genau. Es ist genau das gleiche Schema, nachdem die allermeisten Journalisten noch immer gehen, wenn sie über den Flüchtling schreiben, der jetzt Straßenbahnfahrer ist. Es ist nicht zwangsläufig so crazy, dass da jetzt jemand BIM-Fahrer ist. Und ich verstehe zwar, dass man das quasi als Integrationserfolg unter Anführungszeichen verbucht, aber ich denke mir, ein bisschen mehr könnte es schon sein an Reflexion.
Diese Integrationsgeschichten haben sich einfach nicht verändert, seit wir angefangen haben im Journalismus. Immer dieselben Geschichten und wir lieben beide auch Positivgeschichten und gute Laune-Geschichte und jeder möchte es hören. Aber wenn man dann nicht die andere Seite zeigt oder bei der anderen Seite, wenn es um Thema Rassismus geht, Diskriminierung, immer so, ja, ist das echt so? Ist das wirklich so oder bist du biased? Also bist du jetzt als migrantische Journalistin vielleicht voreingenommen? Bist du vielleicht voreingenommen ohne
ganz
Migrationshintergrund?
Genau der Grund, warum ich mir so sehr wünsche, dass Menschen verstehen, dass die Chefredaktion nicht nur irgendein TikTok-Account ist, die machen halt irgendwie Inhalte, es geht eh schnell. Erstens, da steckt unfassbar viel Arbeit dahinter, das weiß ich deswegen, weil ich das selber auch mache. Es ist unfassbar viel Recherche und vor allem eine andere Perspektive. Genau das, was Bieber damals auch gemacht hat, aber halt auf breit gefächert. Und ich weiß, es ist für viele Leute schwer zu verstehen, dass man divers und jung sein kann, weil die meisten Medien wieder das eine noch das andere schaffen. Aber ich kann euch garantieren, dass es eine extrem wichtige journalistische Quelle ist und ich habe richtig Angst, dass die Medienwelt in 5 Jahren nicht kapiert, fuck, die Chefredaktion ist so essentiell eigentlich, weil es so wenig Repräsentation gibt und so wenig Möglichkeiten mitzumachen, ja. Wie gesagt, ich habe immer wieder Workshops, wo ich dann mit jungen Leuten arbeite und die wollen eigentlich was mit Medien machen, aber es gibt kaum Anlaufstellen. Mir fällt aus der Chefredaktion und dann in Deutschland halt Funk, diese ganzen Formate, nichts sein. Deutschland hat's gecheckt. Österreich ist jetzt gerade noch so, wir beauftragen irgendwelche Agenturen, dass die dann irgendwie unsere Social Media machen und dann haben wir 3000 Abrufe als Medium.
Wobei Funk, habe ich auch gehört, sind dann diese diversen Personen oft freie. Also man arbeitet dann auch, natürlich. Weil Funk ist auch öffentlich-rechtlicher und da ist man dann manchmal auch so, oh, wenn irgendwas schief läuft, will ich mich ganz schnell von ihnen distanzieren können und sagen, der ist ja nur frei bei uns. Wow. Wird sich wenig ändern, wenn in den Führungsetagen Diversität nicht ankommt und das nur die Praktikantinnen sind, die freien Journalistinnen und das sind wir gerade, das gerade mal die divers sind.
Und kein Wunder, dass wir uns zurückziehen, hast eh recht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, das letzte Mal, als ich bei einem Fernsehsender zugesagt habe, war im Juli bei Rammstein. Und da habe ich mich so im Stich gelassen gefühlt. Nicht zuletzt auch vom Moderator. Ich will es auch nicht so, wie sagt man, so zerschlachten. Aber das ist wirklich einer der Gründe, warum ich mir jetzt 5-mal überlege, ob ich mich irgendwo hinsetze. Weil ich genau weiß, dass das Medium zwar von mir profitiert, nicht zuletzt von meiner Reichweite, sondern auch einfach davon, dass ich eine sehr eloquente Person bin, die Emotionen auslöst, in welcher Form auch immer, das wollen die, weil das Medium TV stirbt aus, ja. Mhm. Das heißt, die brauchen mich, aber ich bin in einer Position, an die, genau wie du sagst, die monatelang so viel Hass abbekommt, dass ich nicht weiß, wohin. Melissa und ich haben einen Besties-Trip gemacht, okay? Übers Wochenende, wir machen nur das, Spaß, haben Ula nicht mehr gemacht. Und wir waren im Restaurant, wir hatten so fixe Sitze. Und dann war da ein Abend, wo ein Pärchen, aber vor allem der Mann, mich so böse angestarrt hat und böse angeschaut hat, dass ich dann gecheckt habe, das sind Rammstein-Fans und die haben ihr Leben nicht gepackt. Und Melissa hat extrem gute Ohren, das heißt, sie hat schon im Vorhinein gehört, was die gesagt haben. Und wir waren wirklich an einem Punkt, wo ich sogar mich einmal umgedreht habe und da hinter mir war halt nur eine Wand, weil ich mir dachte, wieso starrte so durch mich durch? Das war so, also ich hatte richtig Angst, Beste. Ich war dann so froh, dass die dann abgereist sind, weil der war ready. Hätte ich ein Wort gesagt, der wäre auf mich losgegangen.
Der hat sich wirklich überlegt, so, wie kann er was sagen und wie wirst du reagieren, was wird dann kommen? Na, es war echt.
Genau, das ist das perfekte Beispiel. Wir waren irgendwo in irgendeinem Kaff. Haben uns gedacht, wir chillen unser Leben, ein bisschen Sauna, bisschen dies, das, Besties halt. Und dann muss ich Angst haben, ob ich am nächsten Tag den Typen wiedersehe oder ob der abgereist ist. Zum Glück war es Letzteres, aber das ist schon etwas, glaube ich, was ich auch migrantischen Journalistinnen durchaus mitgebe. Oder halt Personen, die irgendwie Content machen wollen oder ihr Gesicht zeigen, oder?
Ja, überlegt es euch. Und für wen es euch das wert ist. Für euch selber, ja, für euren eigenen Kanal, den ihr aufbaut, ja, wenn man sagen kann, es ist mir was wert, ja. Mhm. Oder für andere Leute, die dann eigentlich dich fallen lassen.
Ja.
Wenn, also zuerst diese Geschichten nehmen, wollen, dass du schreibst, aus diesen, ja, wie hat das immer jemand so gut gesagt, das Sozialporno ein bisschen, ja. Und dann aber, wenn irgendwas kritisiert wird von dieser Person, Mehrheitsgesellschaft oder diese oder irgendwer sagt, oh, die ist voreingenommen, oh, die gehört nicht zu uns oder ich distanziere mich davon. Also es ist urschwierig. Ja. Es ist so schwierig. Und wenn sie dann immer sagen, die Redaktion, es gibt aber diese Menschen nicht, bei uns bewerben sich die ganze Zeit junge Menschen mit diversen Hintergründen, ja, da auch ganz viele ArbeiterInnen, Kinder, das ist auch ganz selten im Journalismus.
Ganz genau.
Oder Menschen, die eine Lehre jetzt machen und nicht studieren unbedingt, ja. Und ich denke mir so, das ist, wir haben halt nur so wenig Ressourcen. Wenn wir diese Ressourcen hätten, wir andere, ja, und generell, ich weiß schon, alle haben weniger Ressourcen, aber trotzdem, man kann sich gar nicht vorstellen, die Leute sind überrascht, wenn die sehen, wie wenig wir sind und wie wenig wir haben, was wir daraus machen.
Ja.
Ich denke mir so,
wenn ihr eine Presseförderung kriegen würdet, wo wärt ihr? Statt irgendeinem Boulevardmedium, das
das zu reichen. Express zum Beispiel, das wirklich also Millionen hat. Also das tut schon weh, wenn man sieht, was die dann damit machen und was wir damit machen könnten, nämlich wirklich Demokratie stärkend
handeln können. Direkt EU-Wahl.
Ja, genau.
Medienministerin. Nein, es ist wirklich zu mühevoll. Wie viele haben sich bei mir beworben? So zwischen 40 und 50 von der Redaktionsassistenz.
Wie viele schreiben dir? Deinetwegen bin ich in den Journalismus
ganz
gegangen.
Genau.
Deinetwegen habe ich mich getraut.
Ja.
Deinetwegen das. Ja. Also ich denke mir so, du musst jetzt nicht mal was sagen. Es reicht, dass du da bist, als Journalistin, die ArbeiterInnen-Hintergrund hat, die Migrationshintergrund hat und so weiter, die das halt erzählt. Ja?
Ganz genau.
Das reicht schon. Du musst gar nicht dieses Sozialporno auspacken. Ich finde ich auch ein schieres Wort, weil manchmal ist es auch schön, wenn man das freiwillig möchte, aus seiner Sache zu erzählen. Und ich kriege das meiste Feedback, muss ich zugeben, auf diese Geschichten, wenn ich halt das verbinde. Meine persönliche Geschichte mit dem Großen, weil alles ist politisch.
Ja, ist keine ganz Floskel. Genau. Es ist einfach so. Und es ist nicht irgend so ein geheimes Erfolgsrezept, das niemand kennt. Das ist, warum Bücher sind so aufgebaut, Weißartikel sind so aufgebaut.
Heldensaga.
Ganz genau.
Also es ist halt so, aber das ist wichtig, dass man nicht darauf bleibt und sagt, so schaffst du es und jeder, der das macht, schafft es, sondern die Struktur ist das Problem und die müssen wir ändern, aber...
Ja, es ist, glaube ich, echt schwierig, weil man muss irgendwie so real bleiben, aber auch trotzdem Hoffnung geben. Ja, also genau. Ich bin bei diesen Mäusern auch immer so, ich will jetzt auch nicht so vernichtende Sachen genau, sagen, aber ja. Ich denke mir wirklich, also ich packe viele in der Medienbranche einfach nicht. Und das ist nochmal, Deutschland und Österreich ist nochmal anders. Also ich merke, Deutschland ist auch nicht fehlerfrei, mhm. aber die sind ein bisschen weiter in gewissen Diskursen. Und ich merke, bei Österreich ist erstens einfach Akademikerkinder, ja, mhm. Bildung in Österreich vererbt. Das merkt man gerade in so Jobs im Journalismus. Mir fällt auf Anhieb, glaube ich, 2, 3 andere Personen ein, die im Journalismus sind, die ArbeiterInnen-Kinder sind. Also es ist wirklich eigentlich absurd und dann sitzen sie aber alle ihren Elfenbeintürmen und glauben, dass sie freudig in die Tasten tippen können und sie bestimmen, wie der Diskurs läuft. So ist es leider auch, aber deswegen sterben sie auch aus. Niemand interessiert sich mehr für die Meinung von irgendwelchen Typen, die vor 30 Jahren schon Journalismus gemacht haben. Sorry to break it to you, aber ich finde, wenn jemand wirklich konsequent sein möchte in diesem, okay, ich möchte mit meinem Medium die Gesellschaft widerspiegeln, dann gib den Job einer migrantischen Person. Lass sie die Chefredakteurin sein.
Sie Macht abgeben. Es tut weh. Kontrolle abgeben. Macht abgeben. Selber schauen, dass man andere fördert und nicht, wenn man selber erreicht hat, sagen,
ja, ganz
so
genau.
Fertig. Ja, so.
Und ich glaube, es ist so ein... Männer verstehen einfach nicht, dass in dieser feministischen Entwicklung, die wir von ihnen fordern, ja, dazu gehört es auch, dass man Macht abgibt. Ein Stück vom Kuchen kriegst du dann halt nicht. Und ich glaube, die allerwenigsten Menschen generell, aber besonders so Cis-Het-Männer, sind bereit, diesen Schritt zu wagen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, Care-Arbeit zu leisten und mal an jemand anderen zu denken, außer an sich selbst. Weil das wäre für mich das einzig Konsequente, dass sich jemand hinstellt mit einem Medium und sagt, von mir aus auch nur, ich weiß nicht, woran es gebunden sein, womit argumentieren sie, dass es keinen Sinn macht. Wirtschaftlich, gut, dann machen wir halt ein Jahr und wenn die Zahlen so viel schlechter sind, dann kann man sich ja nochmal zusammensetzen und überlegen, muss man Co-Chefredaktion machen. Aber es muss doch irgendwie innovative Lösungsvorschläge geben, die weggehen von dem, was man jetzt immer macht, anstatt zu sagen, naja, es gibt ja keine Leute. Mir fallen schon Leute ein, die kompetente Medium führen können.
Ich finde auch aus wirtschaftlicher Sicht, sagen wir, ich denke jetzt als Manager, ja, es gibt ja Machtmissbrauch, ja, und der geht häufig von Männern aus. Es gibt Dinge, die dann plötzlich ans Licht kommen und so weiter. Und wenn ich weiß, ich habe eine Frau in der Führungsposition, ja, weiß ich, es ist ein bisschen safe, weil es wird eher nicht rauskommen oder so.
Ich also spare mir Anwaltskosten.
Nein, das ist das nicht, dass ich sagen nein. möchte, irgendwie alle haben irgendwas Dreck am Stecken. Aber so, wenn du schon so denken möchtest, wenn es dir nicht um den Fortschritt geht, um die Personen selber, sondern nur aus wirtschaftlicher Sicht und auch das, wenn du wirklich dann den Begriff Diversität, der ja auch verkauft wird, ja, also so wie Feminismus der Begriff verkauft wird, wenn du schon so denken möchtest, aber die Leute sind nicht dumm, die schauen ja jetzt gleich nach oben, ja. Also so, wer hat die größten Gagen, wer, ja, also wir haben es jetzt auch genau. mit den ORF-Gehältern gesehen, da waren dann eigentlich nur Männer, glaube ich, dabei, ja.
Als ich 400.000 die Zahl gesehen habe und den Namen dazu, war ich so... Bitte was?
Ich war gerade in Bosnien, ich habe es gar nicht
mitbekommen. Nein, wurscht, ich sag's nichts, weil ich eh schon zu viel Tee spiele. Aber
also, ja, und dann die Jungen beim ORF, die haben wieder dann so prekäre Verträge und das ist echt ungerecht.
Ja, okay. Hier steht noch, warum bin ich deine Beste?
Schau dich an! Weil ich privilegiert bin.
Aber wir müssen uns noch eine Empfehlung der Woche überlegen, bevor wir jetzt Mittagessen gehen, weil ich habe schon langsam Hunger. Wir bestellen Pitta.
Pittaberg! Wie viel Werbung, wie viele Menschen durch dich ins Pittaberg gekommen sind. Wer war das neulich wirklich? Wieder? Eigentlich so eine unberühmte deutsche Influencerin. Oder?
Warte mal.
War die? Doch, die war Melissa Dobrich.
Ah, vor allem Melissa.
Ich liebe sie.
Ich auch.
Sie weiß nichts von meiner Existenz.
Deinetwegen weiß ich von der anderen Melissa. Und ich mag sie so gern. Sie war dann auch dort. Ja, sie hat gelebt. Ja, ja. Naja, nee, wir bestellen dort, aber wir brauchen zuerst eine Empfehlung der Woche. Das kann eine Serie sein, das kann ein Film sein, das kann ein Buch sein.
Aber empfiehlst du auch was?
Wie wäre es mit... Also ein Buch, das ich gemeint habe, musst du unbedingt lesen, Yellow Face, aber das wusste ich schon davor. Aber ja. Ich habe es ausnahmsweise mal zuerst gelesen, Yellow Face, oder?
Das ist eine richtige, riesige Empfehlung. Wer das nicht mag, der weiß ich nicht, der will so pick me sein, oder?
Wirklich, ich hatte kein Verständnis von Literatur.
Das musst du mögen.
Ja.
Ein toxische Pommes-Buch habe ich auch gerade gelesen, ja. Auch sehr große Empfehlung.
Ja. Ich will ja auch nie diesen Humble Brag machen, aber ich finde, in meinem Podcast kann ich es machen, weil ich immer vergesse, dass den Leute wirklich hören. Aber ich habe mich ja berührt und dachte mir, was für Ehre, dass Irina mich bei einem Teil gefragt hat, ob ich ihn lesen kann, um mir quasi Feedback zu geben, weil das so ein bisschen so halt Ex-You-Fokus war, also jetzt ohne zu viel zu sagen. Ich habe mir echt gedacht, also wieso glaubt ihr, dass ich das kann?
Aber die war auch in deinem Podcast, oder?
Ja.
Diese Folge mit
ja.
Kann man nachhören.
Ja, danke! Melissa ist meine Medienmanagerin.
Das müssen wir noch sagen. Mein Traumjob wäre... Momager von Alexandra Stanch. Ich möchte deine Kris Jenner sein. Ich habe immer so viele Ideen, wie man dich ausschaut. Schau dir dieses Gesicht an. Ich will alles verkaufen. Also, du bist so talentiert.
Bestage.
In allem.
Die Leute glauben, dass ich dich dazu zwinge, dass du das sagst. Aber wirklich, ich war echt so, ich weiß mittlerweile, was du von mir denkst, obwohl manchmal Imposter-Syndrom sagt, das ist nur, weil du mich liebst. Aber, dann
aber weiß du ich weißt, auch, ich bin nicht
nein,
so eine.
Nein, du wirst schon sagen,
weil ich kann vielleicht... Emotionalliebe, Maus, ich bin eigentlich sehr...
Sie hat
mich diagnostiziert, dass ich am Spektrum bin.
Nur weil sich Menschen an das Spektrum immer so gut verstehen. Ja, nein, ich
kann es mir eh gut vorstellen.
Ja. Du sagst, wenn du keine Diagnose machst.
Ja. Genau, ich habe genug Diagnose.
Nein, Spaß. Okay, wir haben jetzt so lange gemacht. Ich glaube, naja, wobei eine Stunde ist eh gut. Ich glaube, wir müssen viel rausschneiden.
Wir sind klug.
Ja, Toxic Pommes haben wir jetzt genannt. Yellow Face fanden wir gut. Das sind nicht zwei Empfehlungen, die reichen. Und,
ja.
Melissa
ist eine Serienempfehlung für mich, weil ich bräuchte wirklich eine.
Hast du Shrill schon gesehen?
Nein.
Das mochte ich sehr gerne. Was es ist wirklich, das ist so eine, sie ist so Comedian und sie ist dieser like fat woman und sie spricht so über ihr Dating, sie ist Journalistin. Mhm. Es ist wirklich genial.
Es ist ein Stand-up oder ein...
Nein, es ist eine Serie. Drei Staffeln. Oh. Und 20 Minuten und immer deep, aber du lachst. Und es gab ein paar Episoden, wo ich mir echt dachte, das ist so relatable, besonders für Menschen, die schreiben. Ich würde es mir auf jeden Fall empfehlen.
Okay.
Schwill, riesige Empfehlung. Tunika war low-key Haas, dass ich es ohne sie geschaut habe, aber ich dachte mir so, ich kann nicht immer auf sie warten, sie arbeitet zu viel.
Mir empfiehlst du es jetzt erst?
Ja, weißt du warum?
Ja.
Jetzt leaken wir. Weil Melissa die Person ist, die oft die Serie nicht mag, die ich ihr empfehle.
Das stimmt nicht.
Doch.
Ich bin einfach generell leider. Das finde ich schlecht. Ich bin nicht so begeisterungsfähig.
Ja.
Ich liebe das bei Leuten. Weißt du, was die für mich die liebsten Leute sind, wie ich gern wäre? Und ich meine das komplett ernst.
Ja.
Die Leute, die so eine Schlange anstehen, um zum Beispiel irgendwo was zu probieren oder so. Weißt du, die so irgendeinen Zimtschneckenort macht auf und sie stehen in der Schlange. Ich wünschte, und Leute, die sich über solche Leute lustig machen, mit denen ich nichts zu tun habe, was sind das für Hater? Ich wünschte, ich wäre so jemand und das ist, wo ich hinstrebe.
Ja.
Weil das ist doch nichts anderes, als in Kleinigkeiten was Schönes sehen.
Ja, das stimmt.
Aber ich übersehe es halt oft.
Oh.
Und ich finde, du kannst das viel besser.
Echt?
Ja.
Danke, Beste.
Ja.
Oh, wie süß. Wir machen hier so Urgeständnisse so.
Aber es ist auch Luft nach oben.
So Blut, Schwester.
Ich kann gleich wieder runter.
Nicht so viele Komplimente. Schön und wohl. Ihre Instagram-Bio war extrem lang, übertreibt man nicht. Und das ist einfach der Vibe.
Jetzt ist Forbes 30 oder 30. Spaß. Stell dir vor.
Oh mein Gott.
Übertreibt man nicht. Nehmt uns nichts übel. Auf Bosnisch sagt man Samjet. Nehmen wir italienische Samjet.
Ganz genau. Wieso schaut sie mich an? Ich weiß
nicht, wie es bei euch war. Bei uns hatten wir mal so einen Besuch. Die waren da bei uns 5 Stunden lang. Und dann wisst ihr, wie das lang dauert bei der Abschiedung an der Tür. Nochmal 20 Minuten. Und diese Frau, ihr letzter Satz war immer, bevor sie gegangen ist, es war super toll und schön, aber nehmt mir nicht übel. Falls irgendwas war, stimmt so. Das war so eine Legende.
Aber es ist schon ein Jugo-Fing, ne, wo mich das anmerkt. Das ist schon, glaube ich... Die Wally sagt das auch immer.
Ja, ja.
Es ist so. Ja, so richtig ist so, keine Ahnung, entweder Jugo oder Ausländer-Ding.
Es kommt nichts von einem bösen Place. Ja, also
ja.
Es ist so.
Also außer wenn es Turfs und Nazis sind, dann ist alles von einem bösen Place. Aber sonst nicht.
Ja.
Und ich glaube, du machst dir Sorgen wegen deines Hot Takes, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ohne Spaß.
Nicht nur, ich weiß nicht, was wir alles gesagt haben.
I dissociated.
Wir hätten eigentlich eine Folge darüber machen sollen.
Okay, Leute, bitte like diesen Podcast. Ich habe noch immer keine 1000 Likes mit 5 Sternchen. Ich bin ein bisschen Haas, weil ich mir schon so denke, wo kommen diese 4.8?
Du sagst den Leuten noch nicht, dass sie das machen sollen. Du musst den Leuten animieren.
Ja, es ist mir immer so ein bisschen unangenehm. Aber ja.
Ich sag's ihnen. Macht es gefälligst.
Bitte like den Podcast, falls es euch gefallen hat. Bis bald. Danke euch.
Bye.
Bye.
Beste Podcast-Folge.
Oh, Alter, das war so lustig.